Jesus, wir wollen jetzt dein Wort hören und wir danken dir dafür, dass wir immer wieder die Gelegenheit haben dürfen, von dir zu hören und zu erfahren, wie du es mit uns meinst und was dein Plan ist für jeden Einzelnen von uns, für unsere Gemeinde und auch für die, die noch draußen sind, Herr. Jetzt segne unseren Bruder in ganz besonderer Weise, erfülle ihn mit deinem Heiligen Geist, gib ihm die Worte auszusprechen, die du für uns für heute Morgen vorgesehen hast. Wir preisen dich, wir danken dir, wir geben dir alle Ehre. Amen. Bruder Pache, herzlich willkommen.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und von unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Ich freue mich sehr, dass ich mit meiner Frau heute unter euch sein darf. Ich habe auch einen lieben Freund mitgebracht, Dr. Frank Naumann, der seit einem Jahr jetzt mit seiner Familie hier in Lübeck lebt und seit einigen Wochen auch praktiziert als Arzt hier in der Stadt. Wer einen guten Arzt braucht, ich kann ihn nur empfehlen. Ich selbst bin Hans-Peter Pache, Pastor in Berlin, viele, viele Jahre, 38 Jahre lang. Und 30 Jahre lang war ich im Vorstand des Mülheimer Verbandes tätig und 20 Jahre davon als stellvertretender Präses und jetzt die letzten 3 Jahre dann auch Beauftragter des Verbandes mit einer halben Anstellung für die Vision, für die Zukunft des Mülheimer Verbandes. Unsere Freikirche hat ja Höhen und Tiefen erlebt. Und wir sind Gott so sehr dankbar, dass er sich zu dieser Freikirche stellt, obwohl sie manches falsch gemacht hat. Wir viele Krisen erlebt haben und ja auch Schuld auf uns geladen haben als Kirche. Und dass Gott trotzdem Ja sagt zu uns und jetzt erleben lässt, wie wir neu aufbrechen dürfen. Das ist ganz, ganz große Freude. Und Gott hat uns 2005 ermutigt, dass wir wieder aufstehen als Kirche, dass die Gemeinden sich neu besinnen auf ihre Grundbeauftragung, Licht und Salz in dieser Welt zu sein, um das Evangelium in den Städten den Menschen anzusagen. Er hat uns beauftragt, Gemeinden zu gründen, überhaupt einfach zu erwarten, dass er kommt und seine Kirche und auch eben den Mülheimer Verband gebraucht. Und daraus ist ein Visionsprozess geworden und er mündet jetzt in das Jahr 2025 hinein. Da haben wir vor Gott gestanden und gefragt, Herr, wie soll sich dann der Mülheimer Verband darstellen? Was möchtest du mit uns tun, mit der alten Dame Mülheimer Verband, die ja jetzt schon, oder dem alten Herrn, ich weiß nicht, über 100 Jahre alt ist. Und wir haben dann so im Gebetsprozess viele, viele gute Gedanken bekommen, die uns ein bisschen haben den Atem stocken lassen. Und jetzt ist es meine Aufgabe, durch die Gemeinden zu reisen. Ich lade mich also meistens selbst ein und sage, darf ich bei euch vorbeikommen, um mit euch auch über unsere gemeinsame Zukunft zu reden. Über das, was wir als MV sagt euch was, Mülheimer Verband, was uns Gott da gezeigt hat, wie kommt das an bei euch, wie inspiriert euch das, wie stellt ihr euch selbst dazu und wollt sehen, dass Gott auch hier mit euch dann etwas Neues beginnt. Das sind immer die Gespräche, die ich jetzt führe und da führt mich der Weg eben auch nach Lübeck. Die Gemeinde ist mir nicht ganz unbekannt. Ich weiß nicht, ob sich jemand erinnern kann, aber in den 80er Jahren, da sah ich noch ein bisschen anders aus, ein bisschen schlanker, ein bisschen jünger. Da hatte ich schon Bibeltage hier noch in den alten Gemäuern mit Edwin Pigos. Da ging es um das Thema Erweckung. Das weiß ich noch. Da habe ich mich voll ins Zeug gelegt und hatte die Erwartung, dass Erweckung in Lübeck ausbrach, aber es war noch nicht der Zeitpunkt Gottes. Meine Frau kennt die Gemeinde noch viel, viel länger, schon aus den 60er Jahren, als der MV hier in der Lübecker Gemeinde immer wieder Kinderfreizeiten organisiert hat. Damals noch unter Helmut Rottmann und Rainer Tuczynski. Und da hat sie entscheidende Prägungen erlebt und auch hier in der Gemeinde Gott auf eine besondere Art und Weise erlebt. Also insofern sind wir irgendwie mit euch verbunden, auch wenn da lange Sendepause war in den Jahren dazwischen. Aber jetzt freue ich mich, dass wir gemeinsam auf Gott hören dürfen. Ich habe ein Thema, das ich immer wieder in die Gemeinden hineintrage. Ich bin mittlerweile ja auch Gemeindeberater und werde von vielen Gemeinden eingeladen. Und dann geht es immer darum, dass Gemeinde sich neu aufstellt in vielerlei Hinsicht, um den Menschen dieser Tage einen Raum zu bieten, der für sie vertrauenswürdig ist, der für sie attraktiv ist, sodass sie kommen und sich dem Wort Gottes aussetzen können. Und da müssen wir ganz hart arbeiten an so vielen Dingen, an Gottesdienstformen, an Strukturen. Und da bieten wir sehr, sehr viel Unterstützung und Schulung an. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist so wichtig, nämlich wenn es nicht um eine innere Erneuerung geht und darum, dass Christus bei uns landet, können wir uns die Ziele 2025 abschminken. Es geht nicht einfach nur durch technische Veränderungen und bessere Strukturen, sondern auch in unseren Herzen muss etwas geschehen. Und das ist also mein Thema. Ich habe es überschrieben, es wird nicht gehen ohne Leidenschaft. Es wird nicht gehen ohne Leidenschaft. Diese These kommt in meinem Leben nicht von ungefähr, sie prägt mein Leben. Als ich vor 20 Jahren für mich so überlegt habe, in der Erwartung unterschiedlicher Dienstausprägungen, Herr, was hast du für mich, was ist meine Berufung, da habe ich sehr stark an dieser Berufungsformulierung gearbeitet und Gott gefragt, was er mit meinem Leben vorhat. Man nennt sowas heute ja Mission Statement, also ich habe in einem Satz meinen Berufungssatz formuliert, und da heißt es, meine Mission ist das Wecken von Leidenschaft für den dreieinen Gott und die Förderung des Reiches Gottes in allen gesellschaftlichen Bereichen. Also vor 20 Jahren war mir das Thema Leidenschaft schon so ins Herz geschrieben, und das möchte ich wecken, und zwar wecken für den dreieinen Gott, für den Vater, für den Sohn und für den Heiligen Geist. Leidenschaft. Wenn wir jetzt einander fragen würden, was assoziierst du bei diesem Begriff, würden wir wahrscheinlich unterschiedliche Antworten bekommen. Darum, wie kann man sich das vorstellen? Wie stellt man sich einen Menschen mit Leidenschaft vor? Ich zitiere aus einem Brief, den ein junger Mann an seine Verlobte schrieb, um ihr zu erklären, warum er die Verlobung mit ihr aufgelöst hatte. Traurige Geschichte. Und er beschreibt in diesem Brief, warum er ihr den Laufpass gibt. Meine Freunde und ich erleiden hohe Verluste. Wir haben kein Ansehen, keine Sicherheit und oft keinen Job mehr. So wir noch am Leben sind, wird es uns so schwer gemacht wie möglich. Einige von uns werden eingesperrt, andere zum Tode verurteilt. Wir leben an der Armutsgrenze. Wir behalten nur die Mittel, die wir zum nackten Überleben brauchen. Alles darüber hinaus spenden wir. Wir haben kein Geld und keine Zeit für Dinge wie Kino, Konzerte, Restaurants, schöne Häuser oder neue Autos. Wir leben für einen Traum, der mit keinem Geld der Welt zu verwirklichen ist. Wir kämpfen für ein klares Ziel. Wir stellen unsere eigenen Interessen zurück, damit die Menschen den nächsten Schritt gehen können. Unser Leben mag hart sein, unser Ego leiden. Aber das ist nichts im Vergleich zu der Genugtuung zu wissen, dass jeder seinen Teil dazu beiträgt, dass Menschen ihre wahre Bestimmung erreichen, egal wie klein oder groß dieser Beitrag ist. Und diese eine Sache ist mir todernst. Sie ist mein Leben, meine Berufung, meine Frau, meine Geliebte und mein täglich Brot. Am Tag kämpfe ich für unsere Sache und nachts träume ich von ihr. Meine Hingabe nimmt mit der Zeit nicht ab, sondern zu. Ich war für meine Ideale im Gefängnis und wenn nötig, werde ich für sie sterben. Und das alles wollte er seiner Frau oder Verlobten nicht zumuten, dieses leidenschaftliche Leben. Und darum hat er sie entlassen in die Freiheit, um seinen Weg verfolgen zu können. Mit diesen Worten artikulierte ein junger Kommunist, was seine Leidenschaft war, wofür er einstand. Das war seine Idee, die Welt zu verändern, den Menschen in ihre Berufung hineinzuhelfen. Und er wusste, dazu muss ich alles geben. Dazu muss ich mich selbst geben. Das ist ein leidenschaftlicher Mensch. Ich hoffe und hoffe und hoffe, dass ihr als Gemeinde, als Arche auch etwas bewegen wollt, in dieser Stadt bewegen wollt. Das ist Kernauftrag der Gemeinde. Das ist unsere Existenzberechtigung, dass wir als Botschafter Jesu hinausgehen, um die Menschen in Bewegung zu bringen, und zwar auf den Weg hin zum Vater. Das ist unsere Kernbeauftragung. Und wenn das unsere Kernbeauftragung ist, dann braucht es uns, und zwar nicht mit halbem Herzen, sondern braucht es eine Gemeinde Jesu, die mit ganzem Herzen für diese Sache einsteht. Es braucht Leidenschaft, um als Gemeinde Lübeck zu erreichen. Es braucht Leidenschaft, um als Gemeinde in Berlin die Menschen zu erreichen. Es braucht Leidenschaft in allen MV-Gemeinden, damit wir Segen sein können für unsere Städte und für die Orte unseres Landes. Und das ist unser Berufungssatz als Mülheimer Verband. Wir ehren Gott dadurch, dass unsere Gemeinden das Beste für die Städte und Orte unseres Landes suchen. Dazu brauchen wir Leidenschaft. Dass es ohne Leidenschaft nicht geht, weiß nicht nur der junge Kommunist. Das wissen all die Menschen, die irgendwie Verantwortung tragen für diese Welt. Das weiß zum Beispiel das Militär. Feldmarschall Ferdinand Foch sagt diesen Satz: Es gibt keine wirksamere Sache als einen Menschen, der für eine Sache brennt. Und das ist ja ein anderes Bild für Leidenschaft, wenn wir für eine Sache brennen. Das weiß auch die Politik. Politiker wissen, dass es ohne Leidenschaft nicht geht, wenn etwas bewegt werden soll. So sagt ein englischer Diplomat: Nichts ist so ansteckend wie Begeisterung. Sie ist die Seele der Aufrichtigkeit, und ohne sie bleibt der Wahrheit der Sieg verwehrt. Und auch die Wirtschaft weiß, dass bei allem, was man einbringen kann an neuen Strategien und Produkten, es letztlich auf Leidenschaft ankommt. So sagt der berühmte amerikanische Unternehmensberater John Maxwell in einem Vortrag: Leidenschaft ermöglicht, von Dingen überzeugt zu sein, die man für unmöglich gehalten hat. Dinge zu empfinden, für die man niemals empfänglich gewesen wäre. Dinge zu versuchen, die man niemals gewagt hätte. Ziele zu erreichen, die man für unerreichbar gehalten hatte. Und Menschen kennenzulernen, die man niemals kennengelernt hätte. Und Menschen zu erreichen, die man niemals erreicht hätte. Wow, das ist eine leidenschaftliche Person. Die kann etwas bewegen. Und dass Leidenschaft so entscheidend wichtig ist, das weiß nun auch der große Theologe und Gemeindegründer im ersten Jahrhundert, der Apostel Paulus, in seinem Brief an die Gemeinde in Rom, Kapitel 12, Vers 11 und die folgenden, schreibt er, ich lese nach Luther: Seid nicht träge in dem, was ihr tun sollt, sondern seid brennend im Geist. Die neue Genfer Übersetzung übersetzt: Lasst das Feuer des Heiligen Geistes in euch immer stärker werden. Und das kennzeichnet eben einen leidenschaftlichen Christen. Und weiter sagt Paulus: Dient dem Herrn, seid fröhlich in Hoffnung, geduldig in Trübsal und beharrlich im Gebet. Und das möchte ich euch ins Stammbuch schreiben. Ihr wisst es schon längst, aber ich will Öl aufs Feuer gießen, damit die Leidenschaft noch stärker brennt und durch Leidenschaft sich etwas bewegen kann. Christen seit 2000 Jahren haben das gelesen, haben die dahinterstehenden Erfahrungen gemacht und haben erlebt, wie Gott sie gebraucht hat, in dieser Welt etwas zu bewegen. Man kann die Kirchengeschichte ja aus unterschiedlichen Blickwinkeln anschauen und der säkulare Mensch erzählt dann von Kreuzzügen und von Inquisition und listet so die dunklen Punkte der Kirchengeschichte auf. Man kann aber auch eine ganz andere Geschichte schreiben. Und das ist die Geschichte von leidenschaftlichen, Jesus begeisterten Menschen, die ihr Leben gaben für die gute Nachricht und die die Welt verändert haben. Durch die Mission, durch die Diakonie, durch ganz, ganz vieles, was sie einbringen durften ins Gesundheitswesen, ins Bildungswesen, in politische Systeme. Was haben Christen beitragen dürfen durch ihr leidenschaftliches Zeugnis und Leben in dieser Welt? Das ganze christliche Abendland, wir heute mit unserer Kultur, wäre nicht da, wo wir sind, wenn nicht Christen leidenschaftlich aufgestanden werden, ihr Leben in die Waagschale gelegt hätten, um etwas zu bewegen für ihren Herrn. Sie haben die Kriterien von John Maxwell gelebt. Sie waren von Dingen überzeugt, die sie früher für unmöglich gehalten hatten, dass Lebensveränderung möglich ist, dass Städte berührt werden können von der Kraft Gottes. Sie haben Dinge versucht, die man normalerweise niemals wagen würde, weil sie wussten, wir haben Rückendeckung, da ist jemand, der alle Ressourcen dieser Welt hat und der meine Grenzen weiten kann. Und sie haben Ziele erreicht, die man normalerweise für unerreichbar gehalten hätte. 1000 Geschichten würde ich euch erzählen wollen. Vielleicht die eine, 2. Jahrhundert nach Christus, 2 große Pestepidemien gehen durchs ganze Römische Reich. Die Menschen sterben wie die Fliegen. Und die ganze nichtchristliche Kultur hatte nur eine Antwort auf diese Pestepidemie. Wird jemand in meiner Familie krank, dann wird er rausgeschickt. Geh, verschwinde, laufe. Wir wollen uns nicht anstecken. Und dann sind die kranken Familienmitglieder ausgesondert worden, auf die Straße gegangen, haben sich dann irgendwo gesammelt, um die letzten Jahre ihres Lebens dort dahin zu vegetieren. Keiner wollte mit diesen Unberührbaren zu tun haben. Und dann erreicht den römischen Kaiser eines Tages einen Brief von einem Statthalter und der beschrieb, dass es da eine Sekte gäbe, die sich Christen nennen würden. Und die würden so anders mit ihren Kranken umgehen. Die würden die Kranken zu Hause pflegen und zu ihnen stehen und sie versorgen. Und das ganz Verrückte, sie würden die ausgestoßenen Menschen aus der Nachbarschaft bei sich zu Hause aufnehmen und sie versorgen und sie trösten. Das war mal eine Ansage. Christenmenschen, die etwas wagten, was nie jemand gewagt hätte, einen pestkranken Menschen zu Hause aufzunehmen, um ihn zu Tode zu pflegen. Das war ja die einzige Erwartung, wenn nicht durch Gebet Heilungswunder möglich wurden. Sie haben riskiert, ihr ganzes Leben, ihre eigene Familie aufs Spiel gestellt, aus leidenschaftlicher Liebe für die, die jetzt ohne Hoffnung waren. Unglaublich, das ist die Geschichte der Gemeinde Jesu. Wir könnten Geschichte an Geschichte reihen. Und jetzt stehen wir und verantworten Gemeinde im 21. Jahrhundert. Wir haben eine riesige Mission vor Augen, eine Gesellschaft, die sich immer mehr von Gott verabschiedet. Die Kirchen werden immer leerer. Wir haben das Evangelium, wir haben unsere Geschichte. Und wir haben diese Beauftragung durch unseren Herrn, dass wir aufstehen, um den Menschen etwas von Jesus zu sagen. Wir sollen in diese Fußstapfen hineinfinden, die da gelegt sind und uns selbst einbringen in unsere Städte, in die Geschichte mit den Menschen. Nun ist die Betonung von Leidenschaft für den christlichen Dienst nicht ganz unproblematisch in unseren Tagen. Wenn du das in der Öffentlichkeit sagen wolltest, Christen sind leidenschaftliche Menschen, dann würden viele zusammenzucken. Warum? Weil man Leidenschaft mit problematischen religiösen Strömungen unserer Tage assoziiert. Dann ist da der Kreuzzug, der Kreuzritter, der aus dem Mittelalter, der Christliche, eben ein leidenschaftlicher Mensch, der aber über Leichen geht und zur Bedrohung für die Menschen wird. Oder da ist heute IS, die Terrorgruppe, die im Namen Allahs keine Grenzen kennen in ihrem Hass auf die westliche Welt und Kinder umbringen und Frauen vergewaltigen. Ist das religiöse Leidenschaft? Ist das die Leidenschaft, die uns ausmacht? Das müssen wir eben erklären, was unsere Leidenschaft ausmacht. Und da möchte ich euch drei Beobachtungen mitgeben. Die erste ist, christliche Leidenschaft hat ein unüberbietbares Vorbild. Wenn jemand fragt, was ist christliche Leidenschaft, dann lesen wir nicht diesen Brief des jungen Kommunisten vor, sondern dann erzählen wir von einer Person. Dann erzählen wir von dem lebendigen Gott, der sich in seinem Sohn Jesus Christus offenbart. Im erweiterten Zusammenhang des Römerbriefes, aus dem ja unser kleiner Text stammt, heißt es in Römer 5, Vers 6 bis 8, Christus starb für Menschen, die Gott den Rücken gekehrt hatten. Nun ist es ja schon unwahrscheinlich genug, dass jemand sein Leben für einen unschuldigen Menschen opfert. Eher noch würde man es vielleicht für einen besonders edlen Menschen tun. Gott hingegen beweist uns seine Liebe dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren und alles andere an Interessen einbrachten, nur nicht das Interesse an Gott selbst. Unser Gott, machen wir uns das bewusst, unser himmlischer Vater, den wir Vater nennen, den wir lieben, er verkörpert eine Leidenschaft, die unglaublich ist. Er verkörpert sie, indem er bereit ist, das tragische Dilemma der Menschheit zu überwinden, also unsere Gottesferne, unsere Gottlosigkeit, indem er das Liebste opferte, das er hatte, seinen Sohn Jesus, um uns zu erretten, um uns den Weg ins Vaterhaus zu erweisen. Das ist unfassbar, denn Gott ist Gott, der souveräne Herr und Schöpfer, der über all den Dingen steht, und er gibt sich selbst, gibt sein Bestes, damit wir Leben haben. Und dann Jesus selbst, sein Sohn, sein Denken, Reden und Handeln ist von Leidenschaft geprägt und spiegelt die Leidenschaft seines Vaters wider. Oder wie soll man solch einen Satz aus seinem Mund verstehen, wie den aus Markus 10, Vers 45, der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Das ist die Leidenschaft Jesu. Er wusste, was das Ende seines Lebens ist, dass das Kreuz auf ihn wartete. Und er hat es bewusst gewählt, damit du und ich heimkehren können ins Vaterhaus. Das muss jemand verstehen. Und da sehen wir ihn, wie er die 3 Jahre unterwegs ist und die Leidenschaft in Person ist, wie er sich um die Kranken bemüht, um die Ausgestoßenen, um die Entrechteten, wie er sich mit jedem anlegt, der der Mission der Barmherzigkeit und Ungerechtigkeit widersteht. Er legt sich mit den Pharisäern an, er treibt die Geldwechsler aus dem Tempel. Und auf einmal ist dann Jesus gar nicht mehr der harmlose Jesus, sondern der profilierte Jesus, der brennt und dabei diese Welt verändert. Unser Herr Jesus, die Leidenschaft in Person. Wenn wir nun mit Paulus davon sprechen, dass wir Jesus ähnlich werden wollen, sagen wir doch, oder? Das ist doch unser Traum, dass Jesus, der Heilige Geist, uns so verändert, dass wir Jesus ähnlich werden, dann werden aus uns leidenschaftliche Menschen, die aus Liebe zu den anderen ihre persönlichen Bedürfnisse zurückstellen. Und der Lackmustest, der steht dann bevor. Wenn ihr die Lübecker erreichen wollt, wird sich euer Gottesdienst verändern müssen. Sag ich euch. Denn die Lübecker sind ganz anders aufgestellt als wir. Und wenn sie hier heimisch werden wollen, müssen wir ihnen eine Familie anbieten, wo sie sicher sind. Wo sie hineinkommen und wissen, hier bin ich angenommen und geliebt. Wenn ich hier hineinkomme, ist hier eine Atmosphäre, die ist anders als alles andere. Wenn ich hier hineinkomme, dann werde ich respektiert. Dann ist jemand da, der mir meinen Platz anweist, der mir alles erklärt, der mir zuhört, der mich nicht überstülpt, mir nicht irgendwas überstülpt, der hören will, was auf meinem Herzen ist, der mich annimmt. Auch wenn ich vielleicht ganz anders bin, wenn ich noch den moralischen Standards dieser Gemeinde entspreche, aber ich darf hier sein, ich bin geliebt. Geschwister, das wird ans Eingemachte gehen. Und das ist gerade die große Veränderung, die wir überall in unseren Gemeinden erleben. Wir sind so fromm. Und wir haben unsere Gemeinden gebaut nach unseren Bedürfnissen. Ist auch nachvollziehbar. Aber Gemeinde ist nicht da, unsere Bedürfnisse zu erfüllen, sondern dass wir unser Leben geben für eine verlorene Welt. Und dann heißt es, dass wir zurückstecken aus Liebe. Aus Liebe. Wir inkarnieren uns, wie Jesus inkarnieren heißt. Wir werden Teil der Lebenswirklichkeit der anderen Menschen, werden wie sie. Paulus sagt, ich bin dem Juden ein Jude, dem Griechen ein Grieche geworden. Ja, wo ist denn Paulus geblieben? Er war sich seiner sicher. Er war in Gott verankert und hatte darum die Freiheit, auf seine Rechte zu verzichten, um für die Menschen da zu sein. Also, das ist die Nachricht, die ich im Augenblick überall verbreite. Liebe Geschwister, lasst uns Leidenschaft entwickeln. Diese Leidenschaft Jesu, der sich für die Menschen hingibt und auf alles verzichtet, was ihn ausmacht, nur um retten zu können, wer sich retten lässt. Zweiter Aspekt. Christlich motivierte Leidenschaft hat eine einzigartige Quelle. Nämlich den Heiligen Geist, den die Bibel mit dem Bild des Feuers vergleicht. Nochmal unser Text. Lasst in eurem Eifer nicht nach, sondern lasst das Feuer des Heiligen Geistes in euch immer stärker werden. Manche Zeitgenossen argumentieren heute, dass Leidenschaft nicht so ihre Sache sei. Leidenschaft habe etwas mit Temperament zu tun und sie würden eher zu den Stillen im Lande gehören und darum wäre Leidenschaft eben nicht ihr Thema. Was für ein Trugschluss. Leidenschaft hat nichts mit Temperament zu tun, sondern ist eine Sache der Quelle, aus der wir schöpfen. Ist eine Erinnerung, was motiviert mich dadurch, dass ich aus der Quelle des Heiligen Geistes schöpfe. Ihr wisst, dass der Heilige Geist eine Person ist, ansprechbar ist, mit uns unterwegs ist, er redet, wir hören, wir reden, er hört, wir sind im Gespräch miteinander. Und dann gebraucht die Bibel vom Heiligen Geist dieses Bild des Feuers. Und Feuer in der Bibel steht für zwei Sachen. Steht für Reinheit und steht für Leidenschaft, für dieses innere Brennen, für Menschen mit Vision, die nicht aufgehalten werden können. Und dann wird doch das zweite Bild vom Heiligen Geist gebraucht, das Bild der Kraft oder auch das Bild des Windes, der kraftvoll Dinge bewegt und auf den Kopf stellen kann, wenn er richtig bläst. Und ihr könnt im Norden etwas von einem kraftvollen Wind erzählen. Das ist der Heilige Geist, wo er auftritt, wo Menschen Zugang zu ihm finden, wo Menschen ihm Raum machen, da fängt er an, in uns zu brennen. Dann kriegen wir eine Vision, eine Liebe zu den Menschen. Dann verändert sich unser Leben. Dann bin ich mal aufzuhalten. dann ist die Liebe in uns kräftig. Und die Liebe wird ganz praktisch. Und er verändert die Dinge und stellt dann seine Gemeinde auf den Kopf. Dann kommt man 5 Jahre später in die Gemeinde, die eine Heilig-Geist-Erfahrung gemacht hat, und man spürt, hier ist was anders geworden. Der Heilige Geist hat hier geweht. Menschen haben Glühen in den Augen und keine Passivität mehr, keine Tradition mehr, sondern sie leben beständig aus dieser Kraft und man spürt es ihnen ab, dass sie eine Mission haben und eine innere Kraftquelle, die unglaublich ist und die so attraktiv ist. Aus welcher Kraft lebst du? Wie kommt das, dass du so eine Freude ausstrahlst bei all dem Stress, den du hast? Das sind dann die Fragen, die wir gestellt bekommen, wenn wir aus der Kraft des Geistes leben. Dass diese Leidenschaft alles andere als bedrohlich ist, zeigen dann die Auswirkungen des Heiligen Geistes. Ja, er bewegt. Er stellt die Dinge auf den Kopf, aber ist er bedrohlich? Nein, er ist attraktiv, denn was sind die Auswirkungen des Geistes nach Galater 5, 22? Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Sanftmut, Rücksichtnahme, Selbstbeherrschung, das sind die Auswirkungen des Heiligen Geistes in einem Menschenleben. Ich will mit solchen Menschen unterwegs sein, die das aufweisen. Die sind nicht bedrohlich, die sind hochattraktiv, die sind infiziös, richtig? Infiziös, die stecken an, solche Leute. So einen möchte ich in meiner Umgebung haben, der mich ansteckt, als jemand, der vom Geist Gottes gesalbt ist. Diese vom Heiligen Geist initiierte Leidenschaft ist nun nicht selbstverständliches Erleben eines Christen. 1970 bin ich Jesus begegnet, auf einem Jugendtag habe mein Leben Jesus übergeben. Und dann habe ich mein Theologiestudium begonnen und bin Pastor geworden, 1979 in der Lukasgemeinde. Mit 24 Jahren habe ich die Gemeinde übernommen, eine Gemeinde mit vielen Problemen. Und nach 2 Jahren wusste ich, wenn nicht irgendein Wunder geschieht, bin ich längstens Pastor geworden. Es war mir einfach zu viel. Jeden Mittwoch predigen, jeden Sonntag predigen und Jugendstunde predigen. Ich war ein junger Mensch, Familienvater, haben schnell 3 Kinder bekommen und völlig überfordert. Die Predigten, die ich im Studium ausgearbeitet hatte, waren alle ausgepredigt. Ich hatte nichts mehr in Reserve. Und dann wollten die Leute was von mir, Seelsorge. Und ich war der Hoffnungsträger der Gemeinde und in meinem Herzen war ich sowas von ausgepumpt und leer und perspektivlos. Und ich fing an zu schreien, Gott, wenn du nicht kommst, habe ich keine Chance. Und ich habe mich auf den Heiligen Geist besinnt. Ich wusste, da ist doch was. Es gibt da so eine Kraftquelle. Steht in der Bibel übrigens. Haben mir irgendwelche Leute erzählt. Ich karikiere jetzt ein bisschen, aber ich habe mich angefangen auszustrecken nach dem Heiligen Geist und habe eine wunderbare, tiefe Erfahrung mit ihm machen dürfen in meinem Arbeitszimmer. Als er mit Kraft kam, ich saß auf meinem Hosenboden, auf dem Boden, lachend, weinend, alles zugleich. Es war eine Freude da und eben eine neue Energie, ein neues Brennen in meinem Herzen. Und das hat alles verändert. Ich durfte meine Frau anstecken, ich durfte die Gemeinde anstecken. Und das hat alles verändert. Und auf einmal hatte ich was zu predigen und hatte ich etwas zu geben. Die Kraftquelle war mir erschlossen worden. Und aus einem überforderten Hans-Peter wurde ein begeisterter Hans-Peter, ein leidenschaftlicher Prediger des Evangeliums. Um dann die Entdeckung zu machen, dass das nicht ausreicht, dass ich da mal eine Erfahrung gemacht habe. Auch diese Erfahrung tritt ganz schnell in den Hintergrund und dann lebe ich schon wieder aus meinen eigenen Kräften. Das Feuer ist runtergebrannt und dann nur noch dieser kleine Docht der Kerze, der fast droht auszugehen. Ich brauche also wieder neu diese Kraftquelle. Und das spricht Paulus eben auch hier an in dem kleinen Text, wenn er sagt, seid beharrlich im Gebet. Seid, das heißt doch, seid beharrlich dran an der Kraftquelle. Und wenn du spürst, dass deine Freude an Jesus runtergebrannt ist, im Vergleich zu früher, dann ist da die deutliche Botschaft dieses Morgens: Geh zur Kraftquelle zurück. Die einzige Chance. Aber so ein halbes Christsein, so ein runtergefahrenes Christsein der Routine, das ist ganzer Unsinn. Damit kommen wir nicht weit. Ein dritter, letzter Gedanke: Christlich motivierte Leidenschaft ist bereit zu folgenschweren Konsequenzen. Und zwar zu dieser Konsequenz, Ja zu sagen zum Herrsein Jesu in unserem Alltag. In unserem Text heißt es, seid brennend im Geist, dient dem Herrn. Dient dem Herrn. Im Deutschen klingt das nett, oder? Dient dem Herrn, kann man nichts gegen sagen, ja, können wir tun. Im Griechischen ist das hier ein Knüller. Ich kann euch das nur versuchen zu übersetzen. Da klingt es etwa so: Seid bereit, als Sklaven alle eure Rechte an Jesus Christus abzugeben, der der ultimative Herr ist. Das wäre eine angemessene deutsche Übersetzung von To Kyrio Duleontes. Seid Sklaven eures Herrn, der die letzte Instanz ist. Ich stelle mir das so vor: Als Paulus den Brief an die Römer schrieb, hat der Älteste der Gemeinde Rom diesen Brief empfangen. Die Hausgemeinde traf sich, ich weiß jetzt nicht wann, und dann steht er vor der Gemeinde und erzählt: Liebe Schwestern und Brüder, von unserem kostbaren Bruder Paulus haben wir einen Brief empfangen. Und dann entrollt er diese Pergamentrolle und liest vor. Römer 1, Vers 1. So fängt ja der Brief an. Paulus, berufener Apostel, ausgesondert für das Evangelium Gottes über seinen Sohn Jesus Christus, unseren Herrn. Und in dem Moment, als der Älteste das liest, erstarrt die Gemeinde. Warum? Auf dem Weg zur Hausgemeinde mussten sie durch Rom laufen. Und an jeder Ecke stand da ein Standbild des Kaisers. Und für jeden Römer war klar: Wir haben alle Freiheit, uns religiös auszudrücken. Wir dürfen alles denken und tun, was wir wollen. Eines ist die Voraussetzung: Wir müssen den Kaiser als Herrn anbeten. Er ist die Nummer eins. Er ist der Kyrios, der Herr. Aber jetzt betreten die Geschwister die Gemeinderäume und hören, dass Jesus der Kyrios ist, der Herr. Könnt ihr euch vorstellen, was da los war? Jetzt war die Frage: Welchem Herrn will ich denn jetzt dienen? Will ich meine Knie beugen vor Jesus, der Herr ist? Oder vor dem Kaiser, der beansprucht, der Herr zu sein? Wenn ich Jesus als meinen Herrn bekenne, kann ich nicht auf die Straße gehen und mich vor dem Kaiserstandbild verbeugen. Geht nicht. Ich kann nicht zwei Herren dienen. Das heißt, leidenschaftliches Christsein stellt uns in eine Entscheidung hinein. Wem will ich dienen? Wer ist mein Herr? Ist es Jesus? Bin ich mein Herr? Ist es der Zeitgeist? Ist es die Political Correctness, die mir vorschreibt, was ich zu denken und zu reden habe? Was darf mein Leben bestimmen? Und der leidenschaftliche Christ kommt zum Ergebnis: Es gibt für mich keine Alternative. Jesus, du bist mein Herr. Der Kyrios ist die letzte Instanz im Universum. Es gibt keine Autorität über den Kyrios. Und das ist Jesus, seitdem er eingesetzt wurde und zu Rechten des Vaters sitzt. Da ist ihm alle Macht übergeben worden. Und das hat folgenschwere Konsequenzen für uns, die wir uns Christen nennen. Wenn du, Jesus, unser Herr bist, dann übergeben wir unsere Rechte an Jesus. Dann ist nicht mehr wichtig, wo ich profitieren kann, was ich mir gerne vorstelle, wie Gemeinde zu sein hat, sondern dann geht es nur darum, Herr, was möchtest du aus meinem Leben machen? Was möchtest du aus unserer Gemeinde machen? Ich weiß nun, dass wir alle sehr unterschiedlich unterwegs sind. Wenn ich besonders an in größeren Gemeinden spreche, mache ich mir bewusst, wie diese Nachricht auf ganz, ganz unterschiedliche Biografien trifft. Einige wissen dann gar nicht, wovon ich spreche, wenn es um Leidenschaft für Gott geht. Weil man kann ja einfach so christlich sozialisiert worden sein, man hat immer schon in der Gemeinde gelebt, ist so selbstverständlich dabei, kann das alles nacherzählen, die ganzen biblischen Geschichten, ist einfach angekommen in den christlichen Beziehungen, aber es ist noch überhaupt nicht verstanden worden von Leuten, dass Jesus der Herr ist. Ich bin davon überzeugt, dass viele Gemeindeglieder in unseren Gemeinden nicht wiedergeboren sind, sondern sie wurden einfach christlich irgendwie sozialisiert und sind dabei, ohne dass sie wirklich verstanden haben, wer Jesus ist. Ich könnte mir vorstellen, dass andere da sind, die sich einen leidenschaftlichen Glauben irgendwie vom Leib halten. Sie sind Gefangenen des Zeitgeistes, sie wollen leben, sie wollen alles ausprobieren und ihr Motto ist, das höre ich immer wieder, nur nicht übertreiben. Nur nicht übertreiben. Man kann ja auch überziehen. Ist doch gut, wenn ich ein moralisches Leben führe, das dem Willen Gottes gemäß ist. Aber Schuster, bleib bei deinen Leisten. Extremisten haben wir genug in dieser Welt. Ist das so, dass wir uns Jesus so vom Leib halten können? Andere haben, das wäre so eine dritte Gruppe, ihre Leidenschaft verloren. Sie haben mit Jesus angefangen und sie sind dann enttäuscht worden. Ihre Gebete wurden nicht beantwortet. Andere Christen haben ihnen Unrecht getan. Und dann kann man ganz schnell frustriert sein und seine Freude an Jesus und an der Gemeinde verlieren. Ich weiß, wovon ich spreche. Und dann ist die Frage, will ich mir das weiter erlauben oder will ich umkehren? Es war vor einigen Jahren, ich sitze im Gottesdienst, habe keine Verantwortung, sitze neben meiner Frau irgendwo in der Mitte der Gemeinde. Der Gottesdienst läuft, die Anbetung ist da, das Lobpreisteam legt sich ins Zeug, um mich herum stehen die Leute und beten Gott an. Ich sitze da und bin innerlich tot, richtig abgegessen. Da hatten mich Menschen in der Gemeinde so verletzt, mir so wehgetan. Und ich konnte es überhaupt nicht nachvollziehen. Ich war wirklich verwundet und innerlich bitter und hatte keine Lust auf Gemeinde. Die hätten mir alle gestohlen bleiben können und ich hatte eigentlich nur Fluchtgedanken, raus hier. Ja, so kann es einmal erwischen. Und dann ist das Lobpreisteam, es singt, um mich herum sind sie alle in der Anbetung. Und dann stimmt das Lobpreisteam einen Chorus an, der zu meinen Lieblingschorussen gehört von Albert Frey. Und dieser Chorus hat mich an Jesus erinnert, dem ich bis dahin schon so lange gedient hatte. Mit ihm war ich durch dick und dünn gegangen. Und auf einmal mache ich mir bewusst, dass dieser König Jesus sein Leben für mich gab und dass er doch mein König war. Und dann konnte ich nicht mehr anders. Ich bin aufgestanden, die Tränen liefen mir über die Wangen, aber ich musste eben mitsingen mit den anderen für den König, für den Herrn. Für ihn geben wir uns hin. Seine Ehre unser Ziel. Nichts bedeutet uns jemals so viel. Alle Ehre, König Jesus. Unsere Herzen, sie fliegen dir zu. Wir erheben deinen Namen, der allein wahre König bist du. Dieser Text hat alles verändert. Und noch während ich sank, war die Entscheidung klar. Von der wegen Flucht. Flucht zu dir, zum Kreuz. Flucht zur Kraftquelle. Da kriege ich die Kraft zu vergeben. Da bekomme ich die Kraft zu segnen. Da bekomme ich die Kraft zur zweiten und zur dritten Meile. Ihr kennt dieses Gleichnis von Jesus. Bei ihm verändert sich alles. Ja, und ich bin dann rausgegangen aus dem Gemeindehaus und war wieder der Pastor unter Feuer, der begeistert war für Jesus und wusste, wo er hingehört. Das mit dem Vergeben hat dann noch so seine Zeit gedauert. Ich habe dann ausgesprochen Vergebung, aber die Emotionen waren ein Prozess. Und heute darf ich sagen, ich bin mit all dem versöhnt. Und der Feind hat es nicht geschafft, das Feuer in mir auszulöschen. Was wäre das für eine Katastrophe gewesen? Da folgst du 35 Jahre lang Jesus nach und gibst auf, weil da ein paar Leute dir so wehtun. Und das ist die Kraft des Feindes. Der schafft das, wenn wir nicht die Kraftquelle kennen. Jetzt sind wir so eingeladen, jetzt seid ihr eingeladen. Ich bin am Ende meiner Predigt. Ich möchte euch so sehr ermutigen, dass ihr als Gemeinde und jeder einzelne von euch sich wieder neu auf, dass ihr euch auf euren Herrn besinnt. Er ist das wunderbare Vorbild für Leidenschaft. Der Heilige Geist ist die Kraftquelle für Leidenschaft. Und irgendwann muss ich mich entscheiden, soll er mein Herr sein, Jesus? Darf er bestimmen, was er mit dieser Gemeinde vorhat? Darf er euch sagen, wie er euch den Menschen zuwendet? Darf er Dinge unter euch verändern in eurem persönlichen Leben, sodass er kommen kann und euch zu Werkzeugen machen kann? Leidenschaftlichen Menschen ist alles möglich. Wenn du ein leidenschaftlicher Christ lebst, dann hast du innerlich aufgemacht und der Heilige Geist, der in dir lebt, darf dann endlich, für andere vielleicht selbstverständlich, die Initiative übernehmen. Und dann ist wirklich alles möglich. Dann sind Zeichen und Wunder möglich, dann ist Erneuerung möglich. Dann haben wir eine Ausstrahlung, du wirst liebesfähig, deine Familienmitglieder, deine Nachbarn zu lieben. Dann werden wir mutig im Zeugnis für Jesus. Dann hat Gemeinde Zukunft. Und ich wünsche euch von ganzem Herzen, dass ihr aufsteht und letztlich mit uns zusammen wieder zurückkehrt an den Anfang unserer Bewegung. Da sehe ich leidenschaftliche Menschen. Jonathan Paul und die ganzen ersten Generationen unter Feuer waren. Und sich nicht aufhalten ließen, obwohl ihnen nackte Aggressionen entgegenschlug. Das ist unser Erbe. Und das ist ein wunderbares Erbe. Darf ich für euch beten? Jesus, du hast diese Gemeinde berufen, in kostbarer Zeit sie gegründet, in der Zeit von Erweckung, von Erneuerung. Da hast du eine erste Generation berufen und diese Menschen angezündet und sie waren unter Strom angeschlossen an die Kraftquelle, an deine Kraftquelle, Heiliger Geist. Und sie haben den Preis gezahlt, haben dich Herr sein lassen. Und du hast sie gebraucht und diese Gemeinde hat eine große Vergangenheit und ich bitte um eine neue und eine große Zukunft für diese Gemeinde heute. Komm, du Heiliger Geist, und erneuere. Komm, du, und lass hier wieder eine Kraftquelle sprudeln des Lebens, der Liebe, der Hoffnung, der Leidenschaft für dich. Zünde deine Menschen hier an und lass sie gute Botschafter sein, die dein Evangelium hineintragen in ihre Nachbarschaft, in ihre Familien, in die Stadt hinein. Tu du dein Werk, Gott. Ich weiß nicht, wie du es tun willst, aber dir ist es möglich. Dir ist kein Ding unmöglich, denn du bist der Lebendige, der Ewige und der gegenwärtige Gott. Vielen Dank dafür. Amen.
Amen.